ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Das Gladbecker Geiseldrama. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Meine Damen und Herren, hören Sie heute eine Folge aus der Reihe Deutsche Orte, denen ein spektakuläres Geschehen für Generationen einen Stempel aufdrückt. Heute Gladbeck. Fiese Eingangsfrage, lieber Thomas Fischer. War das ein fieser Einstieg oder ist es so? Gladbeck hat den Stempel weg.
Glaube schon, ja.
Die Stadt Gladbeck liegt im nördlichen Ruhrgebiet, im Nordwesten des Landes Nordrhein-Westfalen und ist eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Recklinghausen im Regierungsbezirk Münster. Das ist eigentlich, ist das jetzt sehr unhöflich von mir, wenn ich sage, so ein Gebiet, das man eher pauschal unter Ruhrgebiet wahrnimmt und mit normaler Geografie nicht so ganz genau differenzieren kann? Oder liegt das an meiner südbadischen Prägung?
Ich glaube, das liegt an der südbadischen Prägung.
Ihnen war Gladbeck schon stets ein Begriff für?
Nein, das war es nicht. Ich glaube auch, dass ich auf diese Örtlichkeit erst durch dieses Geschehen wirklich aufmerksam geworden bin.
Was verbinden Sie mit diesem Geschehen? Es ist ja eine der wirklich großen Kriminalfälle in der Geschichte der Bundesrepublik, spektakulär allemal, möglicherweise auch unter dem Stichwort Pleiten, Pech und Pannen, ohne dass ich zu flapsig sein will bei einem Fall, der drei Menschen das Leben gekostet hat.
Ja, vor allen Dingen verbindet man natürlich spontan, also ich jedenfalls spontan, damit ein vollkommen außer Rand und Band geratenes Medien-Event.
Ein großes journalistisches Versagen, dem würde ich auch sofort zustimmen. Ein Fall, den man jungen Kolleginnen und Kollegen immer wieder erzählt, mit dem mahnenden Hinweis, wie man in gewissen Situationen sich nicht verhalten sollte. Ein Fall, der immer wieder eine Rolle spielt.
Der viele hochmoralische Besserungsschwüre hervorgebracht hat in zahllosen Verlautbarungen, Talkshows und so weiter. Und wurde immer gesagt, wir, die Presse, wir müssen aus Gladbeck lernen und das darf nie wieder passieren.
Warum habe ich leichten Zweifel, dass Sie das unironisch sagen?
Weil Lebenswirklichkeit doch eine andere Sprache spricht. Ich glaube, das würde, wenn sie es eben machen lässt, genauso
immer noch so passieren, bin ich nicht so ganz überzeugt. Ich glaube, wir sollten, ganz sicher kommen wir ja
auch noch auf die... Nichts wiederholt sich ganz genauso, natürlich. Das Geschehen wiederholt sich nicht genauso und möglicherweise würde der ein oder andere auch anders reagieren.
Es sind ja auch sehr unterschiedliche Charaktere der Kolleginnen und Kollegen, überwiegend Kollegen, die sich da daneben benommen haben, die auch sehr unterschiedlich im weiteren Fortgang ihrer Karriere damit umgegangen sind. Einer der Leute, die da immer wieder auch gesagt hat, ich habe da Mist gemacht an dem Tag, war der geschätzte Kollege Frank Plasberg, dem ich wirklich hundertprozentig abnehme, dass er verstanden hat, was da nicht ging. Der andere war Udo Röbel, der dann später nicht zuletzt durch diese Geschichte Chefredakteur der Bild wurde. Also möglicherweise differenziert zu betrachten. Aber ich glaube, wir preschen viel zu sehr voran. Der Fall Gladbeck aus ganz vielen Gründen spannend. Und ich ziehe noch vor die Klammer, lieber Thomas Fischer, es ist der zweite Tag unserer Produktion heute im Mai 2026 in Baden-Baden. Und gestern nach dem ersten Tag haben Sie mich abends empört angerufen, weil Sie das Urteil nochmal zu Gladbeck in der Hand hatten. Aber hören wir erstmal rein, worum es geht.
Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt er. Ne?
Es war schon bitter, mit ansehen zu müssen, wie einer dieser Haupttäter im Fernsehen ein Interview gibt.
Ja, wer für die Entscheidung mal soll ich abschütteln? Wenn der Müllinger Säuse.
Wir haben eine Fülle von Erfolgen mit dieser Methode gehabt.
Und als die 5 Minuten vorbei waren und sie noch nicht da war, hat der einfach den Italienerjungen, der vor mir saß, einfach erschossen. Einfach so erschossen.
Ja, wir haben abgeschlossen im Leben, ne?
Einer der Täter war hier eben zu hören. Und wer die Fernsehaufnahmen dazu kennt, weiß, dass er sich bei diesen fragwürdigen Interviewäußerungen zwischendurch auch mal die Pistole in den Mund gesteckt hat, um seine Entschlossenheit zu bekräftigen. Eben war auch zu hören der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und spätere Bundespräsident Johannes Rau. Und wir haben Polizeifunk gehört, in dem es darum ging, doch die eine Täterin mal schnell abzufischen. Eine fatale Entscheidung in diesem Fall. Über die Rolle der Medien haben wir schon gesprochen und werden wir weitersprechen. Doch zunächst zu einer hier in diesem Podcast besonders prominenten Medienfrau der Jetztzeit. Isabel Demey fasst uns den heutigen Fall zusammen.
In einer schlaflosen Nacht beschließen Hans-Jürgen Rösner, 31, und Dieter Degowski, 32 Jahre alt, eine Bank zu überfallen. Am 16. August 1988 fahren sie gegen 7.30 Uhr mit einem gestohlenen Motorrad im nordrhein-westfälischen Gladbeck zu einer Filiale der Deutschen Bank. Mit Alkohol und Tabletten haben sie sich aufgeputscht. Weil sie einen Zugriff durch die Polizei fürchten, verschanzen sie sich in der Bank mit zwei Angestellten. Am späten Abend können Rösner und Degowski mit 420.000 D-Mark und den Geiseln die Bank verlassen. Mit einem Mercedes holen sie Rösners Freundin ab. Weil die 34-Jährige in Bremen aufgewachsen ist, fahren sie nach Bremen. Am nächsten Morgen geht Rösner dort mit seiner Freundin einkaufen. Degowski bleibt mit den Geiseln im Auto. Zwischendurch schläft er ein. Als Rösner merkt, dass sie noch immer verfolgt werden, telefoniert er mit der Bremer Polizei. Weil er sich nicht ernst genommen fühlt, beschließt er, einen Linienbus mit 32 Menschen zu kapern. Schnell sind zahlreiche Reporter und Kamerateams am Bus. Rösner gibt Interviews. Um Verhandlungen mit der Polizei zu erzwingen, zerrt er die 18 Jahre alte Silke Bischoff aus dem Bus, hält ihr eine Pistole an den Kopf und droht, sie zu erschießen. Die Polizei zeigt keine Reaktion. Die Flucht geht weiter mit dem Bus über die Autobahn in Richtung Niederlande. Ein Polizist stirbt während der Verfolgung bei einem Verkehrsunfall. An einer Raststätte gibt Degowski, umlagert von Journalisten, Interviews, während er Silke Bischoff die Waffe an den Hals hält. Dann eskaliert die Lage. Die Polizei nimmt Rösners Freundin fest. Rösner rastet aus und droht, eine Geisel zu erschießen, wenn seine Freundin nicht in 5 Minuten wieder da ist. Um kurz nach 23 Uhr macht Degowski die Drohung wahr und erschießt den 14-jährigen Emanuele De Giorgi. Rösners Freundin kehrt zum Bus zurück. Mit dem Bus fahren sie über die Grenze. Nach Verhandlungen mit der niederländischen Polizei bekommen die Geiselnehmer einen BMW. Am Morgen des 18. August sind sie mit Silke Bischoff und einer zweiten Geisel zurück in Deutschland. In der Kölner Innenstadt wird ihr BMW von Journalisten umringt. Die Täter geben Interviews, während Degowski Silke Bischoff mit seinem Revolver bedroht. Ein Journalist steigt zu ihnen ins Auto, weist ihnen den Weg zur Autobahn und steigt wieder aus. Auf der Autobahn rammt das SEK Köln ihren BMW nahe Bad Honnef mit einem Panzerfahrzeug. Ein Polizist schießt Rösner ins Bein. Aus Rösners Pistole löst sich ein Schuss. Silke Bischoff wird tödlich getroffen. Am 22. März 1991 verurteilt das Landgericht Essen Degowski und Rösner unter anderem wegen versuchten Mordes, erpresserischen Menschenraubes und Geiselnahme mit Todesfolge zu lebenslanger Haft. Für Rösner wird zusätzlich Sicherungsverwahrung angeordnet. Seine Freundin wird zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.
Thomas Fischer, zahlreiche Fernsehdokumentationen, teilweise fiktional, Reenactment, wie man es neudeutsch nennt, das Nachspielen dessen, was geschehen ist. Viele Dokumentationen, Bücher, Artikel sind über den Fall erschienen. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr als nötig am äußeren Geschehen dessen, was damals passiert ist, aufhalten und uns auf die Aspekte juristischer Aufarbeitung und Lehren beziehungsweise, naja gut, nennen wir es einfach Medienschelte, beschränken. Oder was drängt Sie, beziehungsweise ich frage einfach nochmal ganz provokant, was hat Sie gestern Abend dazu gebracht, leicht empört nach Lektüre des Urteils bei mir anzurufen?
Na, da hatte ich erst die Hälfte gelesen. Naja, also sagen wir mal, über die Tat muss man jetzt nicht zusätzlich noch empört sein. Die Taten, die da begangen haben, sprechen ja für sich. Nein, empört kann man jetzt auch nicht sagen. Ich fand nur, ehrlich gesagt, es war seit langer Zeit mal wieder ein Urteil, das ich richtig ungern gelesen habe. Nicht wegen des Sachverhalts, sondern wegen der Urteilsfassung. Mir erschien die Urteilsfassung, sagen wir mal, deutlich suboptimal.
Bestimmt erinnere ich es nicht richtig, aber gestern Abend haben Sie möglicherweise gesagt, das schlimmste Urteil, das ich je gelesen habe.
Naja, das sagt man so abends mal so dahin. So weit würde ich da nicht gehen. Aber ich finde das Urteil schon teilweise, hat man schon ein Widerstreben, das zu lesen. Also ich will es mal so zusammenfassen. Gelegentlich kommt es einem so vor, als sei es ein misslungener Versuch, eine Art Roman zu schreiben. Das Urteil übernimmt teilweise die Sichtweisen Die Perspektiven der Täter schildert das spekulativ aus deren Blickwinkel, weiß, was die denken oder wie sie sich fühlen und erzählt irgendwelche Geschichten, die wirklich zur Sache nichts beitragen. Nur zwei Sachen sind mir im Gedächtnis geblieben. Ich habe mir viele angestrichen, will ich aber jetzt im Einzelnen nicht durchblättern. Das Urteil hat ja auch 240 Seiten. Zwischendurch haben die ja eingekauft. So ganz. Einer ist im Auto geblieben mit den Geiseln und der andere ist einkaufen gegangen.
Mit dem Geld aus dem Überfall auf die Deutsche Bank.
Ja, das war ja auch
die Bremen haben die ja, in der Stadt.
Genau, ja, da haben die ja, ich glaube, 120.000 aus dem Tresor geholt und dann haben sie sich noch 300.000 geben lassen mit dem Fluchtfahrzeug. Und damit sind sie abgehauen und haben die beiden Bankbeamten mitgenommen als Geiseln. Und auf die beiden Frauen sind sie erst in den Bus gestoßen und haben die dann sozusagen ausgetauscht später. Und ja, in einem von einem Türken betriebenen Gemüsegeschäft kaufte Röstner, was weiß ich, drei Äpfel. Weiß man nicht genau, warum das jetzt wichtig ist, von wem das betrieben wurde zum Beispiel. Oder es wird irgendeine Kneipe betreten und da will er irgendwas und schießt oben in das Flaschenregal rein. Einer von denen, ich weiß gar nicht mehr welcher. Und zwar schießt er über den Kopf des zufällig anwesenden Waffenlieferanten X. Das sind ja alles so Geschichten, die
beweisen Detailkenntnis.
Ja, aber man kann sich schon vorstellen, da ist ja viel verhandelt worden. Unendliches Zeug, weil ja permanent irgendwas passiert ist. Also das Urteil ist schon ziemlich geschwätzig.
Um ich wickel hier ja so über den Tisch, sehe die zahlreichen Anmerkungen, die Sie an der Seite gemacht haben, weiß genau, was Sie meinen, kann diesen Eindruck total unterstreichen und muss dann doch sagen, erstens für die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker in unserem Podcast, die sich mitempören wollen über die Art des Urteils, dann aber auch für die Menschen, die vielleicht nicht häufig Strafurteile lesen und die ehrlicherweise bei aller berechtigten Kritik, die sie vorbringen, mit dem Urteil, glaube ich, ganz gut klarkommen, weil man kann es ganz gut lesen im Sinne von mal ein Strafrechtsurteil zu einem bekannten Fall lesen und ein paar spannende Details erfahren. Das klappt, glaube ich, mit dem Urteil ganz gut. Und es ist so, dass dieses Urteil, als ich das beim Landgericht Essen angefragt habe, sich relativ schnell herausgestellt hat, dass dieses Urteil auf einer Internetseite eines großen deutschen Redaktionsnetzwerkes mit nordrhein-westfälischer Prägung durch eine leichte Suchmaschinenanfrage auch zu finden ist. Also selten ist man an ein Urteil so einfach gekommen wie hier. Und das Landgericht Essen hat mir auch bestätigt, ja, das ist genau auch die Version, die wir ausgeworfen haben, entsprechend geschwärzt. Also wen es drängt, der kann das da nachlesen und kann sicher auch noch mal ein paar interessante Details finden. Was mir aufgefallen ist bei dem Urteil und wonach ich Sie unbedingt fragen möchte, ist, dass dieses ganze Geschehen, haben wir ja gerade auch in der Zusammenfassung gehört, ja unglaublich überschlagend und komplex und über Stunden hinweg andauert, dass da viele sehr unterschiedliche, sehr schwere Straftaten begangen werden. Natürlich allen voran die Tötung der beiden Geiseln, nicht zu vergessen den Polizeibeamten, der im Rahmen eines Verkehrsunfalles bei der Fahndung noch gestorben ist. Aber nach meinem Eindruck sind viele einzelne kleinere Aspekte in diesem Fall, die in dem Urteil auch vorkommen, bei der Strafe überhaupt nicht berücksichtigt worden. Also da wird mal auf ein nachfolgendes Auto gezielt geschossen, da wird mal ein weiterer Raubüberfall zwischendrin begangen, da passieren lauter für sich genommen schon schwere Straftaten und sie finden sich am Ende gar nicht wieder. Ist das alles unbeachtlich im Kontext des sonstigen Geschehens? Oder das wie?
Ehrlich gesagt, hat sich mir jetzt auch nicht wirklich erschlossen. Es werden ja auch am Anfang unter dem Gesichtspunkt Taten vor dem hiesigen Geschehen über 40 Taten, namentlich von dem Rösner, geschildert und auch von beiden zusammen. Auch irgendwelche Raubüberfälle, Erpressungen, versuchte Banküberfälle und ähnliches. Und das endet dann damit und dann beginnt die eigentliche Tat und man findet das hinten gar nicht mehr. Ist mir auch unklar geblieben. Also wie gesagt, ich kenne die Anklage nicht. Ich weiß auch nicht, ob das alles eingestellt worden ist oder abgetrennt oder was. Ich habe keine Ahnung. Also es verplätschert einfach. Es wird festgestellt und das war's.
Aus anderen Urteilen kennt man ja, da steht dann das jeweilige Aktenzeichen und die im Einzelfall ausgeworfene Strafe oder eben der Hinweis darauf, dass es noch nicht fertig entschieden ist oder dass es eben zusammengezogen worden ist.
Ja, aber das sieht nicht so aus, sieht nicht so aus, als ob das schon abgeurteilt gewesen wäre, weil überwiegend waren das ja Taten unmittelbar aus einem halben Jahr vorher. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch nicht abgeurteilt war. Das sind also nicht festgestellte Vorstrafen, sondern das sind festgestellte Taten.
Die interessant sind, weil sie zeigen, wie der Vorlauf...
Sich irgendwie interessant sind, aber da auch nicht ausermittelt sind. Ja? Also auf der Grundlage könnte man vermutlich jetzt kein Urteil auswerfen, ja? Weil da gar nichts zum Vorsatz steht oder zum Rücktritt oder die Dinge verplätschern einfach. Also ich habe nichts gefunden, was daraus geworden ist.
Sie zeigen ein Leben der beiden Täter in den Wochen vor der Tat, das von einerseits einer hohen kriminellen Energie geprägt ist, andererseits von so einer gewissen Perspektivlosigkeit und ist mir alles egal Haltung und der permanenten Bereitschaft, erstens Straftaten zu begehen, zweitens zu trinken, drittens Betäubungsmittel zu nehmen.
Ja, insbesondere der Rösner war halt, muss man schon sagen, ein Berufskrimineller. Das war sein Job. Der hat ununterbrochene Straftaten begangen. Und Degowski war ja eher so ein sogenanntes Berbermilieu. So haben die es auch selber beschrieben. Da hing der so rum.
Und dann haben die sich gefunden und haben beschlossen, was zu tun, eine Sache zu machen, viel Geld zu wollen. Und sie hatten ein ganz klares Feindbild, nicht nur die Polizei allgemein, sondern Spezialeinsatzkräfte. Rösner hat das mehrfach auch in den Interviews gesagt. Er kennt das ja, er weiß ja, wie die sind. Er weiß ja, dass die zu allem bereit sind. Er weiß ja, dass die dann auch scharf schießen und ihn vielleicht töten werden. Und deswegen lässt er sich auf nichts ein. Das ist ja schon eigentlich eine ziemlich steile Grundkonstellation. Jetzt kommt es zu dieser Tat. Es kommt zu dem Urteil für, sagen wir mal, den Kern des Geschehens von Gladbeck. Aber jetzt trotzdem nochmal meine Frage. Wir sind uns ja beide einig, dass wir es ungewöhnlich finden, wie in dem Urteil damit umgegangen wird. Aber geht das einfach so, dass man diese anderen Zwischentaten, scharfes Schießen auf verfolgende Fahrzeuge, ich führe es nochmal an, kleinere Raubüberfälle am Rande, dass die einfach so völlig unbeachtlich, nicht mal richtig formal eingestellt, ignoriert werden? Ist das nicht eigentlich fast schon Strafvereitlung, was da passiert?
Nein, das kann man nicht sagen, weil man eben nicht weiß, was da passiert. Mhm. Also die Sachen, die Sie jetzt schildern, also das Schießen auf zum Beispiel angeblich oder tatsächlich Verfolgende, da gab es mal einen roten Mazda, da saß ein vollkommen unbeteiligter Mensch drin, auf den wurde geschossen, auf den Mazda. Und dann gab es noch ein Polizeifahrzeug, auf das wurde auch geschossen. Das handelt die Kammer ja schon ab und sagt dann, das war jetzt mit Tötungsvorsatz und das war nicht mit Tötungsvorsatz. Dann war ein Motorradfahrer überholte, das war aber auch nur ein Neugieriger. Da hatte dann plötzlich auch einer von den beiden Tätern den Eindruck, das könnte auch ein Polizeibeamter sein, hat dann von Hand die Tür geöffnet und hat dann so hinter dem Motorradfahrer in den Acker geschossen. Hätte man auch denken können, was will er da, aber da hat die Kammer auch gesagt, das war auch kein Tötungsvorsatz, sondern er wollte nur erschrecken. Der ist dann auch schnell weitergefahren.
Gekommen.
Mit dem Schrecken davongekommen. Ja. Und das hat die Kammer schon dann unter dem Gesichtspunkt des Tötungsvorsatzes gewürdigt. Hat ja auch nochmal einen versuchten Mord angenommen an einem Polizeibeamten, der getroffen wurde, glaube ich. Ja, aber es ist schon wirklich, muss man sagen, es ist schon sehr unübersichtlich alles. Ja. Die rechtliche Würdigung hinten ist sehr ausführlich, sehr lang, mehrfach abgebrochen, dann wieder aufgenommen, dann kommt wieder ein anderer dazwischen. Also manchmal wird es nur nach Personen aufgegliedert und dann aber wieder nach Tatkomplexen, nach Handlungskomplexen. Das macht das Verständnis jedenfalls beim ersten Lesen wirklich schwer.
Jetzt haben wir oft auch schon drüber gesprochen, dass es so eine Tendenz gibt, dass Urteile immer komplizierter und immer länger werden, sich immer mehr mit Sachverhaltsschilderungen aufhalten, sage ich jetzt mal ein bisschen suggestiv, auch mit dem Gedanken, dass man in der Revision nicht irgendeine Klatsche kriegen will, dass man es möglichst alles umfassend darstellen will. Bei diesem so komplexen Geschehen ist das Urteil ja fast vergleichsweise übersichtlich. Machen wir jetzt gerade das zum Vorwurf, was wir an anderer Stelle kritisieren? Also sowas wie den Mut, das ein bisschen kompakter zu fassen, damit es nicht allzu sehr ausufert?
Ja, man darf die Schwierigkeit auch nicht unterschätzen. Ne? Das ist ja ein Riesenverfahren gewesen mit vielen Beteiligten, vielen Nebenklägern. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die verhandelt haben, aber schon einige Zeit. So, und diesen Stoff muss man dann ja irgendwie, es gibt ja kein Wortprotokoll, aus den eigenen Notizen sich wieder zusammensuchen. Und das ist nicht ganz einfach, solche Sachen dann zu ordnen. Ne? Und die Neigung dazu, dann in einer, sagen wir mal, übermäßig ausufernden Weise die Zeugenaussagen beispielsweise nachzuerzählen, auch in Details, die keine Rolle spielen, das ist manchmal leichter, als dann wirklich aufs Minimum zu beschränken, also aufs absolut Notwendige zu beschränken, weil man das dann viel stärker strukturieren und schon das Ergebnis haben muss. Es ist einfacher, seine 100 Blatt Mitschriften oder 50 Blatt Mitschriften einfach dahin zu legen und die der Reihe nach dann jetzt irgendwie abzudiktieren.
Das alte Goethe-Zitat, mein lieber Freund, ich habe wenig Zeit, deswegen schreibe ich einen langen Brief.
Ja, so in dieser Richtung. Und dann die Übernahme sozusagen von Perspektiven, teilweise auch von Formulierungen, die man jetzt eher in einem Presseartikel vermuten würde. Das irritiert beim Lesen, ja. Und wenn man es gewohnt ist oder lange Zeit geübt hat, sich mit Urteilen und anderen Erzeugnissen der Justiz möglichst präzise auszudrücken und möglichst auf den Punkt zu kommen und das strukturiert darzustellen, dann ist man davon doch, sagen wir mal, unangenehm berührt, dass alles so einfach nur so nacherzählt wird und dann plötzlich wieder vollkommen belanglose Sachen erzählt werden oder wie die sich jetzt fühlen. Das stört ein bisschen.
Ein eigenwilliges Urteil.
Ja, ein eigenwilliges Urteil.
Das steht.
Aber es sind natürlich viele Einzelheiten. Also teilweise sind ja ganz verrückte Sachen, als der Rösner da einkaufen geht, das fällt mir nur so ein, die haben ja die ganze Zeit Aufputschmittel genommen und Alkohol getrunken. Und am Schluss waren die 86 Stunden am Stück wach gewesen. Ab und zu nickte Degowski mal kurz ein und so weiter. Aber der Rösner hat da immer durchgehalten und die Löblich auch. Und dann ist er in eine Apotheke gegangen und irgendwas hat er gekauft. Achso, die Löblich war ja verletzt worden. Die hatte ja einen Oberschenkeldurchschuss. Irgendwelches Wundzeug hat er da gekauft und dann wollte er noch Captagon haben, das ist auch so ein Aufputschmittel. Und dann hat die Apothekerin gesagt, nee, Captagon gibt's nicht, gibt's nur auf Rezept. Also die hat diesem schwer bewaffneten Rösner halt, sie hat wegen Rezeptpflichtigkeit hat's ihm das nicht gegeben. Ja. Und dann hat er auch bereitwillig irgendwas anderes genommen, rezeptfreies. Das ist ja im Zusammenhang dieser ganzen, sagen wir mal, hemmungslosen Gewaltausübung, die er die ganze Zeit gemacht hat, auf jedes Auto schießen, was ihm irgendwie verdächtig vorkommt, ist ja ganz überraschendes Verhalten plötzlich. Ja.
Ja, wobei ich im Sachverhalt an verschiedenen Stellen den Eindruck habe, der Hass und die Gewaltbereitschaft richtet sich gegen die Polizei.
Ja, das ist der Hauptfeind.
Und genau, ja. Apotheken, Mitarbeiterinnen, Journalisten, Passanten in Kneipe oder Bekleidungsgeschäft scheinen als Mitmenschen akzeptiert zu sein, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
Ja, aber ausrauben darf man sie schon.
Ja, ja, umverteilen.
Natürlich, die haben ja auch einen Dreier-BMW erpresst von irgendjemandem, der da halt stand. Dann haben sie gesagt, gib dein Auto her, das brauchen wir jetzt.
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, davon hatten wir es neulich genommen.
Ja, also das ist natürlich ein bisschen unernsthaft, aber es fällt einem halt auf.
Ja, fiese Frage, ist das Urteil möglicherweise so ein bisschen eigentümlich, weil der politische Druck auf insbesondere die Polizei in Nordrhein-Westfalen nach den Stunden der Tat so extrem gewesen ist, weil ich glaube, auch aus heutiger Sicht würde man das uneingeschränkt so sagen, einfach so viel schiefgelaufen ist, teilweise, sage ich jetzt mal aus Dusseligkeit, teilweise einfach auch unglückliche Umstände, teilweise Kommunikationsprobleme, aber es gab einen riesen Druck auf die Polizeiführung, auf das Innenministerium Nordrhein-Westfalen, auf die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern, dass das alles so eine Art fast schon halber Untersuchungsausschuss, Rechtfertigungsschrift, Problemumschiffungsstrategie sein kann?
Das kann ich schwer beurteilen. Es ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel außerordentlich ausführlich untersucht wird im Urteil und dargestellt die Beweiswürdigung zur Frage, wer hat eigentlich die Geisel erschossen, die Frau Bischof. Festgestellt ist ja letztendlich, dass Rösner sie erschossen hat.
Aus seiner Waffe jedenfalls?
Da war schon der Zugriff erfolgt. Rösner lag vorne auf dem Beifahrersitz, glaube ich. Oder jedenfalls saß er vorne und die Bischof saß hinten. Und er hat sich in Deckung gebracht hinter dem Sitz und lag so schräg da und hat dann über den Kopf die Waffe so schräg hingehalten irgendwie und hat sie aus einer Entfernung von 20 bis 30 Zentimeter bedroht. Degowski hatte den sogenannten Stupor bereits gekriegt. Als der Zugriff erfolgte, war der so von Panik erfasst und durch diese lange Wachsein und so weiter, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. So ist es jedenfalls festgestellt. Der sank also mit dem Oberkörper auf die neben ihm sitzende Geisel, auf ihre Knie. Und sie beugte sich über ihn und hatte die linke Hand vor ihrer Brust, sodass dann die Kugel, die der Rösner so schräg dann abfeuerte, aus Versehen, wie die Kammer sagt, oder aus Schrecken, weil er selber getroffen wurde in dem Moment, und da hat er den Abzug durchgezogen, durch ihren Arm dann in ihren Körper trat. Sie hatte also einen Unterarmdurchschuss und dann ist er in ihren Körper eingedrungen und hat sie getötet. Und das wird über zig Seiten erörtert, ob das nicht vielleicht die Polizei gewesen ist. Da kann man sich vorstellen, dass natürlich das darauf beruht, dass die Verteidigung, insbesondere Rösners, da massiv versucht hat, Zweifel zu säen und zu sagen, das war gar nicht der Rösner.
Weil nicht nur die Verteidigung. Es hat eine große Debatte auch in den Medien darum gegeben, warum der Zugriff eigentlich genau an dieser Stelle, genau zu diesem Zeitpunkt.
Das ist wiederum eine andere Frage.
Und dann eben, wie professionell durchgeführt.
Das ist schon klar. Aber die Frage jetzt, ob das jetzt ein versehentlicher Treffer einer Polizeikugel war oder ob das seine war. Dann wurde ja gesagt, möglicherweise habe ein Polizist die Waffe, die Rösner fallen lassen habe, außerhalb des Wagens, aufgehoben und dann damit die Frau Bischof erschossen, was ja irgendwie völlig schräg ist. Rösner selbst hat absolut bestritten, die erschossen zu haben. Er konnte sich daran nicht erinnern. Die Kammer hat auch gesagt, er wollte die auch bestimmt nicht erschießen, sondern das ist in einer Reflexhandlung so geschehen. Also das hat man ihm nicht als Mord angehängt, sondern nur als Todesfolge dieser Geiselnahme.
Die Situation im Zugriff ist die gewesen, dass die Polizei NRW mit einem Spezialeinsatzkommando der Polizei NRW hinter dem Täterfahrzeug hergefahren ist und viel dafür spricht, dass bei der Abwägung, wie gehen wir jetzt damit um, so etwas wie eine allgemeine Ermüdung und Frustration aller Polizeikräfte, teilweise stundenlang schon hinter denen her. Es gibt Funksprüche, in denen die Beamten sich, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, geradezu auskotzen darüber, wie die Situation eigentlich ist. Und dann kommt eine Situation, die, glaube ich, für das ganze Thema Gladbeck auch ganz symptomatisch ist. Es droht nämlich eine Landesgrenze. Es droht das Verlassen von Nordrhein-Westfalen hin in Richtung Rheinland-Pfalz, wenn es auf der Autobahn weitergeht oder je nachdem, wie man abbiegt, perspektivisch dann auch Hessen. Und viel spricht dafür, dass die Polizeiführung eines vermeiden wollte, nämlich wieder ein neues Bundesland zu involvieren, wieder eine ganze Reihe von Abstimmungs- und Kommunikationsprozessen zu haben, von denen man, glaube ich, ganz deutlich sagen muss, die haben Anfang der 90er Jahre noch viel, 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 viel schlechter geklappt, als sie heute klappen würden. Und deswegen, so die These, ist der Zugriff vor der Landesgrenze erfolgt.
Ja, die Kammer hat aber gerade das nicht festgestellt, sondern die haben gesagt, es gibt zwar den Befehl, die sollen nicht über die Grenze. Das ist unstreitig. Die Kammer hat das aber so ausgelegt, dass gemeint war, sie sollten nicht mehr ins Ausland kommen dürfen. Und es sei nicht die Landesgrenze gemeint.
Einer der Punkte, die mich so ein bisschen dazu bringen, in dem Urteil auch eine gewisse Rücksichtnahme auf innenpolitische Debatten in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Ich glaube, viele andere Menschen sind der Meinung, es ging um die hessische Landesgrenze.
Das kann gut sein. Ich habe mir auch überlegt,
Aachen ist noch ein Stück.
Die zwingende Gründe habe ich für diese Differenzierung jetzt nicht gesehen. Die haben das halt einfach mal so geglaubt. Und der Zugriff war teilweise, ich will jetzt nicht sagen, stümperhaft, das kann man nicht beurteilen. Ich bin ja kein SEK-Fachmann. Teilweise ist er einfach durch Pech auch ein bisschen schief gegangen, weil zum Beispiel das Fahrzeug, was vorhin in der Falldarstellung am Anfang als Panzerfahrzeug beschrieben wurde, das war natürlich ein gepanzerter S-Klasse oder sowas, das war das RAM-Fahrzeug. Und zwei weitere fuhren, also die waren, glaube ich, in drei Fahrzeugen war das SEK da. Und es gab natürlich dahinter noch mehr, aber das waren die drei, die den Zugriff machen sollten. Und hinter einer Kuppe wurde dann stehen geblieben, dann stand das Fahrzeug der Täter auf der Standspur, glaube ich. Aus irgendwelchen Gründen hatten die da angehalten und da wurde der Zugriff befohlen. Und als der schon ansetzte mit seinem RAM-Fahrzeug, da fuhr der Rösner wieder an, sodass er nicht wie vorgesehen das Fahrzeug vorne traf. Das war nämlich alles abgesprochen, wo das getroffen werden sollte, nämlich an der Fahrertür.
Wird ja auch geübt, sowas.
Genau, ja. Der war aber schon anderthalb Meter weiter, sodass er den an der Hinterachse dann getroffen hat. Das war nicht so eingeplant und führte dann auch zu Komplikationen beim weiteren Vorgehen. Das hat also auch schon wieder nicht geklappt. Auch anderes hat ja nicht geklappt. Zum Beispiel das Fluchtfahrzeug, was sie dann am Schluss hatten, das war ein präpariertes Fahrzeug von der Polizei, präpariert. Das hatte nämlich einen Zündunterbrecher eingebaut. Es hat sich dann aber herausgestellt, als man ihn gebraucht hat, dass sie den Sender nicht dabei hatten. Die haben das also vergessen. Ne?
Ein Problem der 90er. Das wäre heute mit technischen Möglichkeiten zu machen, wo man kein Gerät mehr liegen lassen kann, sondern nur die App braucht. Aber wie bewerten wir denn insgesamt die Situation, in die die Polizei geraten ist? Wir haben ganz am Anfang im O-Ton-Intro den damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, späteren Bundespräsidenten Johannes Rau gehört, der ja darauf hingewiesen hat, und das findet sich immer wieder in der Berichterstattung, bis zu Gladbeck hat es mehr als 30 Geiselnahmen in Nordrhein-Westfalen gegeben, von denen fast alle ohne jede Schussabgabe und im Ergebnis alle ohne Tote zu Ende gegangen sind. Und deswegen sei die Polizei auch bei dieser Lage die ganze Zeit eigentlich sowas wie der Meinung gewesen, kennen wir, können wir, wird schon. Und sind dann an zwei Leute geraten oder an einen geraten mit Hans-Jürgen Rösner, der einfach unberechenbar war.
Ja, also ich würde eher sagen, so aus meinem Verständnis war eher der Degowski der Unberechenbare. Der Rösner war cooler als der Degowski. Der Degowski war die ganze Zeit, glaube ich, über so im Grenzbereich. Ne? Und auch dieses Erschießen dieses 14-jährigen Jungen, Rösner hätte das nicht gemacht, glaube ich, in der Situation. Der hat zwar damit gedroht, aber die haben ja die ganze Zeit gedroht. Die Kammer sagt auch, das Drohen, eine Geisel zu töten, es gehört halt zur Geiselnahme praktisch dazu. Ja? Sonst braucht man die Geisel nicht, wenn man damit nicht irgendwas erpressen will. Ne? Er hat ja auch nicht weiter vorgewarnt, sondern die Kammer stellt fest, dass der Degowski sich die ganze Zeit um diese Frau Bischof sozusagen, um deren Sympathie bemüht hat. Die fand er irgendwie gut. Und der Mord folgte ja an der Raststätte, als die Frau Löblich auf der Toilette war. Und auf der Toilette haben sie dann festgenommen.
Den Funkspruch haben wir gehört. Wenn ihr könnt, fischt sie ab, dass es passiert. Dann drohen die und sagen, wenn die nicht sofort in 5 Minuten bei uns ist, dann töten wir eine Geisel. Und dann, hier gibt es 2 Darstellungen, ist möglicherweise der Schlüssel für die Handschelle nicht gefunden worden, abgebrochen. Es war der falsche Schlüssel, weil es keine einheitlichen Schlüssel in den eingesetzten Kräften gab. Jedenfalls, die Handschelle muss das Thema gewesen sein, was die Rückkehr verzögert hat.
Gut, jedenfalls,
und dann tötet er.
Der saß halt so schräg vor ihm und hat den ansatzlos erschossen. Ja. Das ist ja den anderen auch nicht in diesem Sinne als eigene Vorsatztat dann zugerechnet worden. Ja.
Eine Diskussion, die es immer wieder gegeben hat in diesem Fall und die, glaube ich, auch in der Vorstellung von Herrn Rösner extrem präsent war, ist der sogenannte finale Rettungsschuss. Ist der Gedanke, die Polizei könnte die Lage durch das gezielte Töten, bei der Polizei würde man möglicherweise Worte wie neutralisieren oder ausschalten benutzen, des Täters nutzen. Und es hat danach eine eigentlich ziemlich wohlfeile Debatte über die unterschiedlichen Polizeigesetze und die Befugnisse gegeben, weil so richtig niemand, finde ich, er hat erklären können, in welcher Situation dieser finale Rettungsschuss in diesen Stunden eigentlich so ganz ideal hätte angesetzt werden können. Aber die Debatte, die war in der Welt. Was sollten wir über den finalen Rettungsschuss sagen und wissen? Die gezielte Tötung eines Täters.
Naja, die ist im Grundsatz schon möglich, wenn es sich um einen Fall der Rechtfertigung handelt. In diesem Fall, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht genau, die waren schon relativ vorsichtig, die beiden. Die haben ja auch ständig Menschenmengen gesucht, möglichst viele Leute um sich haben, bis sie dann wieder gedacht haben, jetzt haben sich so viel Polizeibeamte schon unter diese Menschenmenge gemischt, dass es jetzt wieder gefährlich wird. Dann sind sie halt wieder weggefahren, in Köln da zum Beispiel, in der Fußgängerzone. Da waren ihnen dann am Schluss zu viele Leute, nachdem sie da fleißig Interviews gegeben hatten.
Und das soll es auch so gewesen sein, dass die Polizei sich darum bemüht hat, eine Fernsehkamera,
einen
Presseausweis zu bekommen, um in der Deckung da ranzukommen. Auch das hat wieder eine große ethische Debatte gegeben, darf die Polizei sich als Journalisten tarnen? Ich würde immer noch die Frage stellen, was haben die Kameraleute da überhaupt zu suchen?
Unvorstellbar.
Eine schwierige Situation. Aber in dieser Situation hätte ein Polizeibeamter, ich frage, mit oder ohne Anweisung, impulsiv oder geplant, zur Not tödliche Gewalt gegen die Täter ausüben dürfen.
Ich glaube, ja.
Individuell nochmal abhängig vom Landespolizeigesetz des jeweiligen Bundeslandes. Das hat dann auch nochmal eine größere Debatte gegeben über die Frage, brauchen wir eigentlich einheitliches Recht? Ist es nicht vielleicht mal wieder in allen 16 Bundesländern anders und auf Bundesebene nochmal anders?
Ja, oder ja, auf der Grundlage eines rechtfertigenden Notstands oder der Nothilfe. Also im Grundsatz schon. Jedenfalls nach dem Tod dieses Jungen hätte man ja sagen können, da besteht eine unmittelbare Lebensgefahr für die Geiseln. Die ganze Zeit hält er die Waffe an den Hals oder an den Kopf. Und da könnte man schon sagen, den schalten wir jetzt aus. Und zwar gezielt und so, dass er endgültig ausgeschaltet ist.
Ich habe aus der damaligen Debatte einen O-Ton gefunden. Den würde ich Ihnen dazu gerne zuspielen.
Ein finaler Rettungsschuss aufgrund einer Weisung des Dienstvorgesetzten bzw. des Einsatzleiters scheidet nach der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen und Bremen praktisch aus. Rechtlich war der einzelne Polizeibeamte in einer wesentlich ungünstigeren Situation als in den Ländern, die ihm Aufgabe und vor allem Befugnis zum Rettungsschutz im Polizeiaufgabengesetz klar bestimmt haben.
Sagt der Politiker eines Bundeslandes, der gleichzeitig darauf hinweist, dass es in diesem Bundesland natürlich anders und besser gelaufen wäre, weil es Bayern ist. Ahnen Sie, wen wir gerade gehört haben?
Ich ahne es, aber Sie sagen es.
Peter Gauweiler.
Ja, das war mir schon klar. Ja.
Das ist die politische Debatte gewesen, die sich daran angeschlossen hat, den finalen Rettungsschuss nochmal zu thematisieren. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Regelung für solche Fälle. Aus der Perspektive von Herrn Gauweiler, so kennen wir ihn natürlich nach bayerischem Vorbild idealerweise. Interessanterweise haben wir diese Regelung bis heute nicht bundeseinheitlich. Bis heute ist es unterschiedlich geregelt, ob es im Polizeiaufgabengesetz steht, ob es möglicherweise gar keine Regelung gibt, weil man auf dem Standpunkt steht, das entscheiden wir dann situativ mit Notwehrrecht oder anderen Maßnahmen. Bremen ist, glaube ich, so ein Bundesland, das bis heute die Regelung nicht hat. Und auch auf Bundesebene ist es nicht richtig klar geklärt. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, ein so elementares Thema nicht im ganzen Bundesgebiet einheitlich geklärt zu haben?
Na, was heißt nachvollziehbar? Das ist wahrscheinlich schon aus irgendwelchen politischen Gründen nachvollziehbar, aber es ist nicht besonders sinnvoll.
Ich glaube, ich habe gerade übrigens einen Fehler gemacht. Bremen hat die Regelung, glaube ich, aber ich glaube, dass die Besonderheit in Bremen im Polizeirecht ist, dass es nicht angewiesen werden darf. Also das ist quasi die letzte Entscheidung.
Der einzelne Polizeibeamte.
Der einzelnen Polizeibeamten bleibt, was man auch nicht unbedingt gut finden muss. Es ist ja eigentlich der maximale Eingriff, den man sich vorstellen kann. Der Staat tötet,
in der Tat.
Der Staat tötet, um andere Straftaten zu verhindern oder Menschenleben zu retten. Abgesehen davon, es hätte, haben wir gerade schon gesagt, hier wahrscheinlich keinen Punkt gegeben, wo wir so ganz klar sehen, dass das geholfen hätte. Sie sagen aber, das ist auch als eine rechtliche Regelung eigentlich in Ordnung, weil es letztlich die maximale Gefahrenabwehr ist.
Ja, wenn man es auf die Notwehr- und Nothilferegelung stützen wollte, kommt es halt sehr stark auf die Situation an. Das kann im Einzelfall natürlich auch meines Erachtens schon gerechtfertigt sein, obwohl natürlich es immer eine kontroverse Diskussion darüber gibt, ob neben dem Polizeiaufgabenrecht und den darin geregelten speziellen Befugnissen der Polizei auch noch die allgemeinen Notwehrregeln beispielsweise gelten überhaupt. Das wird auch in der Wissenschaft durchaus unterschiedlich gesehen. Also ob das hier hätte durchgeführt werden können, weiß man nicht ganz genau. Wie sich dann der jeweils andere verhalten hätte, weiß man auch nicht. Dass sie da beide gleichzeitig tödlich getroffen werden, ist ja schwer vorstellbar. Immer waren sie ja irgendwie in Bewegung, außer da in der Menschenmenge stehend. Und da kann man sich nur schwer vorstellen, dass da irgendwelche Scharfschützen von Dächern runter, während die in einem Pulk von Neugierigen und Presseleuten stehen, dann da reinknallen und die erschießen. Während neben ihnen die Geisel steht, der sie eine Pistole an den Kopf halten. Also da würde man sicher jetzt nicht sagen, dass es jetzt der Moment des Todesschusses.
Und vor allen Dingen im Gegensatz zu vielen Fernsehfilmen, Krimis und Hollywood-Produktionen ist die Situation in der Polizei ja eigentlich nicht so gedacht, dass jemand aus einer spontanen, coolen Eingebung heraus eine Situation löst, sondern es ist ja eigentlich ein System von Befehlskette, Polizeiführung, Rückversichern, Absprechen. Wir haben es im Funk gehört, bevor Frau Löblich festgenommen worden ist, hat man mit der Einsatzleitung Rücksprache genommen. Und das in so einer Fußgängerzonensituation, auch wenn der Täter eingeschlafen ist, weiß man ja auch nicht so ganz genau, ob man sich wünscht, dass dann ein beherzter Beamter eingreift, ohne den Blick aufs Ganze zu haben, oder ob es 5 Telefonate bis in den Innensenat braucht, um zu sagen, ja, wenn er immer noch schläft, tut es.
Ja.
Ganz oft haben wir in diesem Podcast über die Frage der lebenslangen Haft gesprochen und wie lange sie denn dauert und über das allgemeine Missverständnis, dass sie nach 15 Jahren vorbei ist. Ich habe mich im Vorfeld der heutigen Produktion natürlich dafür interessiert, ob denn der Herr Rösner noch in Haft ist, und von der Staatsanwaltschaft Essen stand Anfang dieser Woche, Mitte Mai, gehört, ja, immer noch in Strafhaft. Durchaus auch bemerkenswert, oder? Wir reden von einer Tat, die mehr als 30 Jahre zurückliegt. Kopfrechnen schwach, doch ich rechne richtig, sind schier 35. Immer noch strafhaft. Sagt auch was aus, oder?
Sagt aus, dass lebenslang auch manchmal lebenslang sein kann
und nichts in der Haft passiert ist im Verhältnis von Herrn Rösner zur Allgemeinheit, das irgendwie dazu geführt hätte, dass irgendetwas an dieser Strafhaft geändert worden wäre.
Wenn keine positive Sozialprognose erstellt werden kann, bleibt halt drin.
Sein damaliger Mittäter ist lange schon in Freiheit, hat den Namen geändert, wenn ich es richtig sehe. Weiß keiner so ganz richtig, wie sein Leben weitergegangen ist, ob er noch auf dieser Erde ist, ob da noch mal was passiert ist. Aber jedenfalls die Strafhaft für den Komplex Gladbeck ist verbüßt. Aus meiner Perspektive, ich gucke noch mal auf meinen Zettel, haben wir mich drängende und wesentliche Fragen in diesem Fall besprochen. Geben Ihre Anmerkungen im Urteil noch was her? Haben Sie noch was auf Ihrem Zettel stehen?
Nein, eigentlich nicht, außer dass man vielleicht abschließend auch noch mal auf die Rolle der Presse hinweisen sollte. Der Höhepunkt war ja damit erreicht, dass dann einer dieser Journalisten in Köln sich bereit erklärte, geradezu freudig bereit erklärte, denen den Weg aus der Stadt zu zeigen, weil sie sich da nicht auskannten.
Warum sagen wir nicht dazu, dass es der spätere Bild-Chefredakteur Röbel war?
Das mag ein Zufall sein, muss aber nicht. Also der Zusammenhang meine ich. Und der setzt sich da mit den Geiselnehmern und den Geiseln ins Auto und zeigt denen den Weg und hat, glaube ich, sogar noch irgendwas besorgt. Eine Tankstelle oder irgendwo hat er für die noch was eingekauft.
Da drängt sich die Frage nach einer eigenen Strafbarkeit doch fast auf.
Drängt sich auf. Er hat natürlich gesagt, das ist alles gar nicht mal aus journalistischer Berufsfreude, sondern nur, um den armen Geiseln zu helfen, damit sie da nicht weiter gefährdet wurden und so weiter. Das ist ja alles dummes Zeug. Das war die reine, außer Rand und Band geratene Sensationslust. Die machen sich da sozusagen die Sache der Geiselnehmer zu eigen, begleiten die mit vollkommen schwachsinnigen Interviews, lassen sich von denen da vor laufenden Kameras vorführen und mit irgendwelchen Gangstersprüchen, wie wir sie von Degowski gehört haben, dann knallt's und so ein Zeug, ja, und lauter also vollkommen abwegiges Zeug, und es wird dann öffentlich vorgeführt, damit die Leute mal wieder was zu staunen und zum Gruseln haben. Das ist eine Aufgabe, die wirklich sich mit presserechtlichen Grundsätzen nach meiner Ansicht und ein Minimum an Anstand und Moral nicht verträgt.
Da stimme ich Ihnen total zu, bleibe aber auch bei dem Eindruck, dass das danach der ganze Berufsstand verstanden und mit einem Schrecken zur Kenntnis genommen hat. Der Pressekodex ist geändert worden infolge dieser Ereignisse. Auf die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten, die seriös arbeiten, in solchen Situationen umgehen. Und ehrlicherweise gerade in diesen Tagen, Anfang Mai, haben wir eine für sich auch so ganz lustige Situation eigentlich, kann man fast schon sagen. Wahrscheinlich wird es die Geisel etwas anders sehen. Aber im rheinland-pfälzischen Sinzig gehabt, in der es auch eine scheinbare Geisellage in einer Volksbank gegeben hat. Die Polizei hat stundenlang davor gewartet, Spezialkräfte zusammengezogen, überlegt, was man tun kann. Am Ende musste man feststellen, es waren tatsächlich nur die Geiseln in der Bank eingesperrt. Der Täter war offenbar schon länger weg, als die Polizei überhaupt am Tatort war. Eine etwas erstaunliche Erkenntnis. Aber da war mein Eindruck jetzt so ganz frisch, wirklich alles in der Berichterstattung ist anders gelaufen, als es in Gladbeck gelaufen ist. Und auch wir hier im SWR, die wir zuständig waren für Sinzig, und die gesamte ARD wäre jetzt nicht im Traum auf die Idee gekommen, hier Interviews zu senden oder darüber zu sprechen, wie ganz genau die Polizei oder wann sie vielleicht vorhat, etwas zu tun. Ich glaube, da hat sich schon was getan.
Ja, das will ich nicht bestreiten. Man muss ja auch immer doch ein gewisses Maß an Verständnis haben. In diesem Fall, in diesem Gladbeck-Fall, war es ja so, dass die Presse teilweise, wie soll ich sagen, die hat ja die Polizei behindert. Ein ganzer Tross von Pressewagen ist ja hinter diesem Geiselnauto hergefahren und dazwischen drin Polizeibeamte, die da versuchten, dem zu folgen und den im Auge zu behalten und auf irgendeine Möglichkeit warteten. Es wurde ja teilweise unmöglich gemacht, dadurch, dass permanent 20 Fahrzeuge mit Reportern hinterherfuhren, um irgendwo noch eine Sensation mitzukriegen beim nächsten Halt oder sonst wo, oder den Zugriff jetzt beobachten und filmen zu können. Das hat ja dann auch die Polizei völlig überfordert. Ja, diese Eskalation der Sensationslust und des Verhaltens auch der Presseleute hat, glaube ich, die Polizei auch völlig überfordert.
Unvorbereitet getroffen. Ja. Das Problem, das wir heute haben, aber das kriegen wir, glaube ich, in dieser Folge nicht mehr gelöst, ist, dass die Journalistinnen und Journalisten sich so professionell und gut verhalten können, wie sie wollen. Die zahlreichen Menschen mit Smartphone und Mitteilungsbedürfnis sind an die presserechtlichen Regeln nicht nur nicht gebunden, sondern, ich mag das manchmal gar nicht so richtig vorwerfen, wissen, glaube ich, teilweise auch gar nicht, was sie da tun, wenn sie auf irgendeinem Kurznachrichtendienst ein schönes Bild von einer spannenden Spezialeinheit, die sie irgendwo sehen, posten und damit riskieren, dass ein Täter irgendwo drin oder irgendwo um die Ecke etwas mitkriegt, was zu seiner Überraschung gedacht war. Da sind wir in einem Bereich, der ist mit einer guten journalistischen Ausbildung gar nicht zu erfassen, weil es gar keine Journalisten sind, die es tun, sondern wir alle, die wir permanent zum Handy greifen.
Das ist schwer zu kontrollieren, ja, muss man sagen. Der Hang zur Sensation wohnt ja nicht nur jedem Menschen inne, also nicht zur Sensation gegen sich selbst, aber sich an Sensationen zu ergötzen, das liegt uns ja allen nicht völlig fern. Und bei der Presse ist es ja auch so, dass das ja auch zum Beruf gehört. Also man muss ja da auch das Nähe- und Distanzverhältnis richtig auspendeln. Ja.
Das
also
stimmt.
Wenn man jetzt sagen würde, das geht uns nichts an, jetzt bleiben wir schön in der Redaktion, wird schon irgendwann was im Radio kommen, dann wäre es ja auch nicht richtig.
Nee, rausgehen sollten wir als Journalisten, davon bin ich fest überzeugt und gelegentlich auch verstehen, wenn etwas bemerkenswert ist, so wie es mir gestern Abend ging, als Sie mich angerufen haben und gesagt haben, so ein Urteil habe ich ja selten gelesen. Lassen wir das als Schlusswort stehen?
Ja, auf diesen Satz lasse ich mich festlegen, ja.
Sehr gut.
Was immer er bedeuten mag.
Das war unser Fall Gladbeck. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer. Bei euch im Podcast sprecht ihr viel über Menschen, die ihre Freiheit verloren haben. Bei mir im Podcast geht es auch um Freiheit, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Ich bin Jagoda Marinic und mein neuer Podcast heißt Marinics Freiheit. Alle 14 Tage nehmen wir uns eine aktuelle Aufregerdebatte und schauen mal, warum uns das Thema so empört und was wir dagegen tun können. Immer abwechselnd mit meinem anderen Format Freiheit Deluxe. Hochkarätige Gäste gibt es natürlich auch, wie zum Beispiel Luisa Neubauer, Joe Käser oder Annette Dittert. Reinhören lohnt sich.
Danke für die Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Autofahrer, der ein Liebespaar auf dem Zebrastreifen totfährt. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.